Das ist das Sportgebabbel, der Podcast des Landessportbundes Hessen. Ein Podcast für alle, die Vereinssport lieben und die mehr wissen wollen.
Das Klima wird sich in irgendeiner Form verändern. Das würde ich jetzt auch einfach erstmal so unkommentiert da stehen lassen. Aber wir müssen halt mit diesen Veränderungen dann einhergehen und schauen, was passende Anpassungen sind.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sportgebabbel. Ich bin Caroline Strobien, Referentin in der Kommunikation beim Landessportbund Hessen. Und heute dreht sich alles um Sport und Bewegung bei heißen Temperaturen. Dafür habe ich mir zwei ExpertInnen eingeladen. Marco Mattes aus unserem Geschäftsbereich Sportentwicklung im LSBH und Susanna Sophie Hinn vom DOSB-Ressort Breiten- und Gesundheitssport. Möchtet ihr euch gerne selber einmal vorstellen?
Ja, vielen Dank dir erstmal, Caroline, und danke natürlich erstmal für die Einladung, Marco. Es ist ja alles so ein bisschen auf deinem Mist irgendwie auch gewachsen. Es freut mich auf jeden Fall sehr, dass ich dabei sein darf. Vielleicht ein paar Sätze zu mir. Ich bin klassische Sportwissenschaftlerin und mit einem Schwerpunkt Gesundheit und Therapie durch Sport. Und nicht nur beruflich bin ich natürlich stark mit dem Sport verbunden, sondern auch privat. Ich komme aus der Leichtathletik und habe das auch früher als aktive Sportlerin sozusagen gemacht. Und mittlerweile bin ich passiv tätig als Abteilungsleitung in der Leichtathletik. Und ich glaube, darüber hinaus bin ich auch ganz gut breitensportlich aufgestellt. Ich habe mir vor ein paar Jahren das Ziel genommen, jedes Jahr eine neue Sportart sozusagen auszuprobieren. Und seit geraumer Zeit ist es auch übrigens das Surfen. Vielleicht da auch einfach mal kurz natürlich das Ganze mit einem lachenden und weinenden Auge, was den CO2-Fußabdruck auch irgendwie angeht. Aber ich glaube, ich kann das im Jahr ganz gut ausgleichen, da ich ein sehr großer Fan bin von den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, zu mir auch noch. Ich arbeite jetzt im dritten Jahr beim Deutschen Olympischen Sportbund und war jetzt 2 Jahre als Referentin im Breitensport tätig und habe mir da schon so ein bisschen das Thema Klimaanpassung im Sport genommen, zusammen mit meinen Kollegen, alles so ein bisschen intrinsisch und on top, sage ich jetzt mal, und nebenbei. Und mittlerweile bin ich als Projektmanagerin im Bereich der Klimaanpassung tätig und betreue da jetzt auch seit März diesen Jahres das Klispo-Projekt.
Vielen Dank, Susanna, dass du auch meine Einladung angenommen hast. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir heute im LSBH und im DOSB das Thema begleiten können. Und ja, ich bin Marco Mattes, Referent für Sport und Gesundheit, im Bereich Sportentwicklung tätig. Und ja, wir betreuen bei uns in der Abteilung vor allem die Entwicklung von Gesundheits- und Präventionssport mit Förderungen, Projekten, Förderprogrammen, Aus- und Fortbildungen und wollen ja den Vereinssport in dieser Hinsicht zukunftsorientiert aufstellen. Ich persönlich habe in Mainz Sport studiert, war lange Jahre dort auch als Projektkoordinator für Rudern gegen Krebs zuständig aktiv und bin beispielsweise auch 2019 einmal den kompletten Rhein runtergefahren im Ruderboot von Bregenz bis Rotterdam. Habe dementsprechend da auch im Endeffekt das ein oder andere Projekt mal auch persönlich in Angriff genommen gehabt. Generell bin ich Vereinssportler durch und durch, auch verbandsaktiv und betreibe da vor allen Dingen auch Outdoorsport, der ja von Temperaturen durchaus betroffen ist. Und das ist eigentlich ganz egal, ob Rudern, auch Surfen, ist auch eine große Leidenschaft von mir, Klettern oder Alpinski und letzteres dann tatsächlich auch als Lehrteamer aus dem Hessischen Tourenverband im Bereich Winterausbildung. Heißt, nahezu meine kompletten Sportarten drehen sich auch mit den Veränderungen der klimatischen Verhältnisse oder sind abhängig davon und werden dadurch beeinträchtigt und deswegen beschäftige ich mich auch privat, unabhängig vom Beruflichen, mit dem Thema Hitze, Sport, Klima.
Ja, danke euch. Bei hohen Temperaturen haben die meisten Vereinsmitglieder ja weniger Lust, in einer Turnhalle zu trainieren, die vielerorts ja nicht mal klimatisiert ist. Aber es gibt ja eine Alternative namens Sport im Park. Was kann ich denn darunter verstehen?
Ja, Sport im Park ist im Endeffekt eine Initiative, wo wir niederschwellig unsere Turn- und Sportvereine dazu bewegen wollen, Angebote anzubieten, die kostenfrei sind für die Teilnehmenden. Initiiert haben wir das als Landessportbund und führen das mit koordinierender Unterstützung unserer Sportkreise durch und die Sportvereine letztendlich dann regional vor Ort die einzelnen Angebote. Oftmals auch mit Unterstützung von kommunalen Ebenen. Unsere primären Ziele, die wir damit verfolgen, ist, dass die Vereine sich im öffentlichen Raum präsent zeigen können, dass sie gesehen werden als Bewegungsanbieter Nummer 1. Und dann dementsprechend als großer Punkt ist es, dass die Teilnehmenden kostenfrei reinschnuppern können in die Angebote der Vereine, also in das Portfolio, was die Vereine anbieten, um dann auch handfest Mitglieder zu generieren. Und als dritter großer Punkt ist, dass wir auch unserer Bewegungsförderung nachkommen. Sowohl der Landessportbund als solches, beziehungsweise die Mitgliedsorganisationen, aber auch dann die Kommunen, was es dann wiederum für die Kommunen auch so attraktiv macht. Eine gewisse Förderung haben wir da auch vom HMFG, also vom Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege, sodass wir das halt auch monetär begleiten können.
Das klingt ja echt gut. Wie kam es denn zustande, dass das nun hessenweit angeboten wird?
Also Sport im Park ist jetzt per se keine Neuschöpfung. Das gibt es, glaube ich, schon seit mehr als 30 Jahren in irgendeiner Form und wurde auch von ganz vielen Leuten schon durchgeführt oder initiiert. Wir in Hessen haben im Endeffekt 2022 Sport im Park in unser Förderprogramm Mehr Präventionssport für unser Sportland Hessen aufgenommen, also in das Programm vom HMFG bzw. gefördert vom HMFG. Und auch so ein Stück weit durch die Bedeutsamkeit oder die gestiegene Bedeutsamkeit des öffentlichen Raums während der Corona-Pandemie haben wir in zwei Sportkreisen, das war Waldeck-Frankenberg und Vogelsberg, so Pilotsportkreise gefahren, um zu schauen, ist denn überhaupt der Bedarf da, kann das funktionieren in Hessen? Um dann zu merken, dass wir innerhalb der nächsten Jahre jetzt bis 2025 mit über 10 regelmäßig teilnehmenden Sportkreisen, da sind wir weit über 70 Vereine gekommen mittlerweile, dann einfach auch einen Bedarf haben, der nachhaltig ist. Das heißt, hier ist die Tendenz auch weiter steigend. Es kommen mittlerweile auch einzelne Vereine auf uns zu, die Sport im Park durchführen wollen. Und das ist einfach ein ganz tolles Potenzial, was in diesem Projekt steht und steckt.
Welche Sportarten werden denn dort im Park angeboten?
Ja, Gott sei Dank vielfältige, diverse. Das Schöne ist ja, je diverser das Angebot, desto eher kann man auch als Einzelperson was für sich finden. Das ist angefangen von Lauf- und Radtreffen über verschiedene Yoga-Angebote, Cross- und Intervalltraining, ja, bis hin aber auch zu Aquafitness im Freibad, was ich total klasse fand. Es gibt auch mittlerweile Boule-Angebote oder Energy Dance. Also grundsätzlich für alle Altersklassen, alle Fitnessklassen was dabei. Der Fokus liegt da natürlich auf dem einfachen Einstieg.
Kann ich auch mitmachen, wenn ich nicht oder noch nicht in einem Sportverein bin?
Ja, unbedingt sogar. Eigentlich ist das sogar die Hauptzielgruppe. Also wir wollen speziell auch die Leute erreichen, die sonst nicht im Angebot der Vereine schon ihren Platz gefunden haben. Das dient eben so diesem Schnuppern. Und grundsätzlich soll ja auch gerade dieser Einstieg, dieser einfache, niederschwellige Einstieg für die allgemeine Bevölkerung dadurch generiert werden. Ich lerne im Endeffekt als Person, die dort hinkommt, zugleich auch den Übungsleiter, die Übungsleiterin kennen, verknüpfe mich also auch auf persönlicher Ebene, lerne aber auch irgendwo eine Gemeinschaft kennen, die vielleicht dann auch mit mir im Verein später auch den Sport betreiben würde oder das Angebot begleiten würde. Und so konnten wir auch über Sport im Park ganz handfest schon zahlreiche Mitglieder und für die Sportvereine gewinnen.
Ja, Marco, also erstmal, ich finde Sport im Park total super. Ich kenne das tatsächlich aus meiner alten Tätigkeit beim Stadtsportbund Gelsenkirchen. Da gab es auch Sport im Park und ich habe mich jetzt nochmal kurz gefragt, von wann bis wann finden die Angebote denn statt? Ich glaube, wir hatten da im Vorfeld auch schon mal drüber gesprochen, auch jetzt nochmal mit dem Blick auf klimatische Veränderungen. Vielleicht kannst du da nochmal so kurz sagen, okay, von wann bis wann findet denn Sport im Park statt und wie ist es denn gegebenenfalls oder wie passt es sich denn vielleicht auch an?
Ja, also Sport im Park ist grundsätzlich Mai bis September so eine gute monatliche Form. Also wir machen das vor allen Dingen in den warmen, sind wir wieder beim Thema auch, in den warmen Monaten. Das kann sich gegebenenfalls die nächsten Jahre auch ausweiten. Also vielleicht haben wir hier die Chance, dann entweder früher oder auch später noch ins Jahr hineinzugehen und Sport im Park durchzuführen. Grundsätzlich kann man bei uns auf der Homepage auch die Angebote finden. Ich glaube, wir packen das am besten einfach später in die Shownotes, das Podcast, um das auch jeder hier, der Zuhörenden, Sport im Park aufsuchen bzw. auch daran teilnehmen kann. Denn hier ist auch insofern ein Appell, schaut einfach mal, ob ein Angebot gefallen kann. Und die Teilnahme ist einfach, raussuchen, hingehen, mitmachen.
Bevor wir jetzt weitermachen, kommen wir zur sogenannten Schnellfragerunde. Kurze Fragen, schnelle Antworten. Seid ihr bereit?
Ja.
Los geht's. Eis oder Schwimmbadpommes?
Ja, ich bin ganz klar Team Eis. Also ich liebe Eiscreme und ich muss ehrlich sagen, wenn mir sehr warm ist, bin ich nicht so der Fan von so fettigen Speisen. Deswegen ganz klar Eis.
Ich schließe mich da uneingeschränkt an.
Outdoor-Training oder Homeworkout mit Ventilator?
Ganz klar das Outdoor-Training im Schatten. Wenn ich bei meiner Familie in der Heimat bin, im Landkreis Marburg-Biedenkopf, kann ich das auch immer ganz schön bei uns auf der Terrasse machen, im Schatten. Von daher auf jeden Fall Team draußen sozusagen, im Freien.
Ja, ich habe es bei der Vorstellung schon gesagt, also ohne Outdoor keine Chance. Home-Training, wenn dann eher Richtung Winter, wenn es draußen vielleicht nicht Schnee hat, aber zu kalt und nass ist.
Schnee oder Meer?
Ich bin tatsächlich für die flüssige Variante sozusagen des Wassers. Also ich bin für das Meer, ganz klar, ja. Bei dir wird es, glaube ich, schwierig jetzt.
Bei mir ist es total schwierig. Also beides, am besten beides. Aber ich glaube, es gibt nur das Oder. Wäre dann Neuseeland, Skifahren zum Strand und dann surfen gehen.
Brezel oder Bratwurst?
Ich liebe Brezel mit Oberster, Spundekäse oder Hummus. Deswegen bin ich absolut Team Brezel. Und ich finde, Brezel geht immer zwischendurch, auch mal, wenn man mal so einen kurzen Hunger hat.
Ja, bei mir tatsächlich auch Brezel. Wir haben viel, viel gemeinsam hier,
ja,
an der Stelle. Aber meine Mainzer Herkunft erlaubt eigentlich nur die Antwort Brezel.
Zelt oder Camper?
Das ist für mich total die schwierige Frage. Ich muss auch im Voraus schon mal drüber nachdenken. Ich habe super lange nicht mehr gezeltet und ich hatte noch nie das Glück, in einem Camper sein zu dürfen. Camper.
Ja, bei mir auf jeden Fall Dachzelt. Das Dachzeltnomade for life, also auf jeden Fall großartige Sache. Auch gerade eben Urlaub in Südfrankreich gemacht mit Dachzelt.
Hund oder Katze?
Ja, das ist ja so eine Lebensfrage, ne? Hund.
Bei mir ist die Lebensfrage auch schon beantwortet. Ich habe einen Vierbeiner zu Hause, auf jeden Fall klar Hund.
Gut, danke euch. Sport an der frischen Luft, das ist einfach was Schönes, haben wir eben schon festgestellt. Es tut dem Körper gut, bringt uns in Bewegung und macht vor allem im Sommer richtig Spaß. Ob Joggen im Park, Radfahren, Beachvolleyball oder einfach ein Workout draußen. Viele von uns nutzen gerade die warmen Monate, um aktiv zu sein. Aber wir merken auch, die klimatischen Bedingungen haben sich geändert. Die letzten Jahre haben gezeigt, extreme Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen bis hin zu Hitzetagen oder auch Hitzewellen. Sie werden zunehmend zum Thema und ja, das haben wir jetzt aufgegriffen und das betrifft ja nicht nur die Sportlerinnen und Sportler selbst, sondern auch alle, die drumherum Verantwortung tragen, ÜbungsleiterInnen, veranstaltende TrainerInnen. Die große Frage ist also, wie gehen wir im organisierten Sport damit um? Was können wir tun, damit Sport im Sommer weiterhin gesund bleibt, trotz der zunehmenden klimatischen Belastung? Susanna, du beschäftigst dich beim DOSB schon länger mit genau diesen Fragen. Vielleicht magst du uns kurz erklären, wie schaut ihr aktuell im DOSB auf das Thema Klimaveränderungen und Sport? Was muss ich hier beispielsweise bei Hitze besonders beachten und seit wann spielt das Ganze eine Rolle?
Vielen Dank erstmal, Caroline. Das ist ja jetzt auch eine große Fragestellung, beziehungsweise verschiedene auch aneinandergereiht. Ich will vielleicht erst noch mal kurz was Grundlegendes irgendwie dazu sagen. Also natürlich ist das Thema Hitze irgendwie so, ich sag mal, das Thema schlechthin, auch bei uns in Deutschland. Ich würde es übergreifend sagen, sogar auch in Europa. Es ist das Thema, was auf dem politischen Parkett am präsentesten ist, sage ich jetzt mal. Das Ganze ist natürlich auch mit quantitativen Zahlen belegt. Ich meine, das Thema Hitzetote ist mittlerweile wirklich auch ein großes Thema und es nimmt auch immer mehr zu. Vor allen Dingen auch durch unsere geografische Lage Deutschland tatsächlich in Europa sind wir da auch gar nicht so weit weg von der Spitze in Europa, was die Anzahl der Hitzetoten angeht. Aber wir schauen uns das Thema im Deutschen Olympischen Sportbund eher ein bisschen mehr perspektivischer an und ein bisschen ganzheitlicher. Was bedeutet das jetzt? Also ich sag mal so, es gibt ja nicht nur die Hitze sozusagen als Gesundheitsrisiko, sondern auch weitere klimabedingte Gesundheitsrisiken, die mittlerweile auch eine große Rolle spielen und die auch einen großen Einfluss haben auf den organisierten Sport. Und das natürlich auch sehr unterschiedlich und auch individuell, je nachdem, in welchem Raum man sich bewegt, je nachdem, über welche Sportart wir reden, über welche Bewegungsform wir reden. Neben der Hitze gibt es auch Risiken, zum Beispiel durch eine größere UV-Strahlung. Der UV-Index steigt immer mehr an. Wir haben eine Menge an Extremwetterereignissen. Ich glaube, das haben wir auch in den letzten Jahren in Deutschland schon sehr, sehr stark gemerkt, dass es da auch wirklich zu katastrophalen Zuständen auch im Nachgang kam. Viele Sportanlagen sind auch einfach zerstört worden. Kann man die überhaupt noch aufbauen, ist auch so ein bisschen die Frage. Es gibt auch zunehmende inhalative Risiken. Was bedeutet das? Einfach auch Atemwegsprobleme, die unter anderem natürlich auch durch Ozon oder durch verschiedene Stoffe in der Luft auch einfach entstehen können. Auch das Thema Intoxikationen ist ein Thema. Da gucke ich auch so zu Marco ein bisschen rüber. Auch das Thema irgendwie wasserbürtige Infektionen ist natürlich ein Thema. Rollen im Kanu oder auch im Rudersport. Auch das Problem natürlich, ja, wenn das Wasser sich langfristig auch aufhitzt, gibt es da einfach eine größere Keim- und Bakterien auch Belastung. Aber auch das Thema Infektionen. Also ich denke da immer gerne an meine KollegInnen aus dem Bereich Baden-Württemberg. Mit der Tigermücke, die da immer stärker irgendwie zunimmt. Aber auch, und das ist so ein neues Risiko, sage ich jetzt mal, das ist das mentale Risiko. Also was passiert eigentlich, wenn ich mich monatelang auf meinen Triathlon-Marathon vorbereitet habe und dann wird er kurzfristig abgesagt? Also was macht es irgendwie auch mit mir? Oder ist es wirklich so, dass mir auch ein Unfall passiert aufgrund von Extremwetterereignissen, zum Beispiel beim Klettern oder beim Wandern? Wie gehe ich da auch zukünftig irgendwie mit um? Das heißt, übergeordnet, das, was ich jetzt gerade so ein bisschen erzählt habe, diese klimabedingten Gesundheitsrisiken, die greifen wir so in dem Themengebiet Klimaanpassung im Sport sozusagen zusammen. Also das gehört sozusagen auch im Gesundheitsbereich dazu. Wie schauen wir das jetzt uns überhaupt an im DUSB? Also ich sag mal so, seit 2009 beschäftigen wir uns auch generell mit dem Thema Klimaschutz. Das haben vor allen Dingen meine Kolleginnen aus dem Ressort Umwelt- und Sportstätten natürlich auch auf dem Schirm. Also wirklich Fokus ist dabei auf Reduktion von CO2-Emissionen im Sportverein, im Verband. Da gibt es auch die Beratungstätigkeit durch die Landessportbünde. Und das Thema Klimaanpassung, was ich gerade angeschnitten habe, das ist eigentlich ein ziemlich jungfräuliches Thema, sage ich jetzt mal. Das schauen wir uns erst seit knapp 2 Jahren an. Und das schauen wir uns auch ressortübergreifend an. Das heißt, wir haben da verschiedene Säulen. Also wir haben einmal die Sportstätten, die das Ganze natürlich auch betrifft. Aber wir haben auch die Sportarten. Jeder hat andere Herausforderungen und Bedürfnisse. Aber auch der Gesundheitsfokus, also der Gesundheitsschutz sozusagen nicht nur der Sportlerinnen, sondern auch anderer Personen. Und da geht es auch einfach darum zu schauen, okay, wie müssen wir uns im Sport langfristig auch aufstellen? Also wie müssen wir uns anpassen an das, was auf uns einwirkt, sozusagen durch den Klimawandel? Wie können wir unsere Gesundheit langfristig schützen? Ja, was haben wir da irgendwie gemacht? Also ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt, ich war eigentlich als Referentin im Breitensport tätig und habe mir das Thema so ein bisschen genommen. Da haben wir erstmal so ein bisschen Wissensmanagement betrieben. Also was gibt's eigentlich schon in unseren Mitgliedsorganisationen? Was ist so der Status quo? Und da haben wir in 2023 eine Landingpage entworfen, gemeinsam auch natürlich mit der Wissenschaft. Also wir wollen kein Halbwissen verbreiten, sage ich jetzt mal. Das war die Medizinische Fakultät Mannheim, der Universität Heidelberg, rund um den Experten Professor Dr. Sven Schneider. Und da haben wir erstmal versucht, ganz niedrigschwellig Tipps und auch einfach ja Tricks, Anpassungsmöglichkeiten für Vereine, Verbände und Sportlerinnen sozusagen zur Verfügung zu stellen. Und hier wäre ich natürlich auch dankbar, wenn wir die Website auf jeden Fall nochmal in die Shownotes mit aufnehmen. Dann kann man sich da auch nochmal informieren. Und das war so der erste Schritt. Und die Zuschauenden, die jetzt vielleicht so das erste Mal das Thema hören, stellen sich jetzt die Frage, ist ja schön, was ihr da irgendwie erzählt, aber warum machen wir das jetzt irgendwie überhaupt im Sport? Und auch für mich war das irgendwie eine neue und interessante Erkenntnis, aber tatsächlich ist es so, dass Sportlerinnen laut der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, auch zu den vulnerablen Risikogruppen zählen, der klimabedingten Gesundheitsrisiken. Und ich meine, das ist ja schon, ich würde mal sagen, in meiner Alltagssprache schon auch ein Brett, dass Sportlerinnen da auch irgendwie reinfallen. Und wir im Sport ergänzen das aber gerne. Und zwar durch, ich sag's immer, am Sport beteiligte Personen. Denn es gibt ja eine Menge an Gruppierungen, und ich bin mir übrigens bis heute nicht sicher, ob wir schon alle gefunden haben, die auch noch an Sportevents teilnehmen, Veranstaltungen, Trainingsgestaltung machen. Also wir reden da, wie es du auch am Anfang gesagt hast, Caroline, auch über Trainerinnen. Wir reden über die Oma, den Opa, die auf das Dorffest oder das Dorfsportfest kommt und irgendwie die Kiddies mitbetreut. Wir reden über die VeranstalterInnen, die sich oft stundenlang freiwillig auch diesen Risiken sozusagen aussetzen. Und auch die gilt es ja in verschiedenen Formaten noch einfach zu schützen. Darüber hinaus ergänze ich das gerne und sage, naja, wir bewegen uns natürlich jetzt hier irgendwie im organisierten Sport, aber laut Statista ist es so, dass jede zweite Person in unserer Gesellschaft wöchentlich Bewegungserfahrungen macht. Und ich glaube, das ist sogar noch eine Dunkelziffer. Also ich glaube, im informellen Bereich gibt es da eine Menge mehr Bewegungserfahrungen auch. Und diese Person gilt es natürlich auch sozusagen auch zu schützen. Und ich sag immer so schön, es ist irgendwie ein Paradoxon, denn wir versuchen, also wir wollen uns bewegen, um irgendwie unsere Gesundheit ja zu erhalten oder uns zu schützen oder gesund zu bleiben. Aber durch die zunehmenden Risiken entsteht auch dieses Paradoxon, also wir gefährden unsere Gesundheit. Und ich glaube, das ist so ja der Punkt, warum es einfach für uns wichtig ist, uns langfristig auch mit dem Thema zu beschäftigen.
Ja, du hast jetzt schon einen super Überblick für uns gegeben. Welche Rolle kommt denn dem organisierten Sport zu und was könnt ihr leisten im Bereich Gesundheitsschutz?
Ja, genau. Also ich habe es ja eben schon mal gesagt, Sportlerinnen als vulnerable Risikogruppe definiert, ganz viele andere Personen, die irgendwie beteiligt sind. Und man muss auch einfach mal sagen, dass dem organisierten Sport, und da stehe ich auch so ein bisschen dahinter und ich glaube, der Marco auf jeden Fall auch, wir fungieren natürlich auch so ein bisschen als Impulsgeber. Also ich meine, wir haben die Sportlerinnen als Risikogruppe, aber wir schließen auch eine Vielzahl an anderen vulnerablen Risikogruppen mit Blick auf die klimabedingten Gesundheitsrisiken in unseren Systemen oder in unseren Strukturen einfach ein. Über was rede ich da? Über wen rede ich da? Das sind Kleinkinder, das sind Säuglinge, schwangere Personen. Wir haben eine Menge an älteren Menschen, die auch Präventionsangebote, Reha-Angebote bei uns in den Strukturen wahrnehmen. Wir haben ganz viele Menschen mit Vorerkrankungen. Wir reden von Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen. Aber auch Menschen, und das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man oft vergisst, mit geringerem sozioökonomischem Status. Also hier geht es auch einfach um das Thema Zugang, ja, zu Strukturen, die wir aber auch in unseren Strukturen vereinen. Das heißt, wir bilden auch einfach einen großen Querschnitt der Gesellschaft ab. Dann muss man sagen, jetzt komme ich um die Ecke mit den schönen Zahlen, die der DOSB gerne auch einfach hochhält. Wir sind natürlich auch einfach die größte Bürgerbewegung. Also wir haben 28,8 Millionen Mitgliedschaften mittlerweile in unseren Strukturen. Wir erreichen auch einfach sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft. Das muss man einfach so sagen. Und Sensibilisierung ist einfach ein Thema. Also wir sensibilisieren, ich sag mal so, der Klimawandel und der Umgang damit, mit den Herausforderungen, ist auch einfach eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Zumindest verstehe ich das so. Und ich glaube, auch meine Kolleginnen in dem Bereich verstehen das so. Und ja, ich sag mal auch vor allen Dingen mit dem Angebot Sport im Park, ich sag auch immer mal gerne, naja, wir sind auch einer der Institutionen, wir gehen mit den Angeboten ja auch in die Lebenswelt, in das Lebensumfeld der Personen. Wir erreichen sie sozusagen da, wo sie sich tagtäglich bewegen, in ihren Quartieren, in ihren Stadtvierteln, in ihrem Park. Und ich finde, das ist auch nochmal eine Extraleistung, die wir sozusagen auch mit unseren Angeboten bieten.
Marco, wie wird das Thema denn beim LSBH aufgegriffen?
Ja, wir haben natürlich die Vorarbeit vom DOSB und auch den Musterhitzeschutzplan so ein Stück weit auch als Anlass genommen, hier mal zu schauen, ob es nicht dann auch doch eine eigene Betrachtung für jetzt speziell Hessen als Region zu erstellen es gilt und sind so auch dem Entschluss gekommen, das definitiv so anzugehen. Hier aber keine redundanten Informationen dann aufzuarbeiten. Und unsere Seite, Sanna hat es jetzt eben auch schon gesagt, es gibt gewisse Risiken, die man sich vielleicht selber auch nicht zu 100% bewusst ist. Und unsere Seite sollte eben Verbände, Vereine, Übungsleiter und auch den einzelnen Sporttreibenden irgendwie gezielt mit Informationen füttern. Und hier auch wieder mit dem Stichwort der Prävention, also sprich, wo kann ich mich informieren über gewisse Wetterinformationen, also sprich natürlich auch diese Gewittergeschichte, aber auch über andere Gefahren, wie beispielsweise von Susanna schon angesprochenes Ozon oder Feinstaubwerte, die definitiv bei mehr Hitze oder beziehungsweise bei höheren Temperaturen sich leicht entwickeln können oder auch vermehrt entwickeln. Zusätzlich haben wir hier auch dann einen Bereich geschaffen, der sich speziell auch der Ernährung, also speziell, aber zumindest ein Unterbereich, der auch die Ernährung hier als Information mit aufnimmt und haben im Deutschen Institut für Sporternährung einfach auch fundierte Themen da vorgestellt. Also einerseits, was ich essen sollte, aber vor allen Dingen auch, was und wie viel ich trinken sollte. Nicht zuletzt soll es im Endeffekt dann auch Vereinen und Verbänden die Möglichkeit geben, hier gezielt Informationen zu holen, wie ich auch, sagen wir mal, einfache Sachen umsetzen kann, ohne jetzt mich auch monetär mit großen Aufbauten schon aus dem Fenster lehnen zu müssen, weil es ist schlussendlich muss es ja auch für den einzelnen Dorfverein möglich sein, gewisse Hitzeschutzmaßnahmen dann auch zu etablieren und auch vielleicht dann auch mit einer gewissen Nachhaltigkeit einfach auch vorhanden zu haben. Zusätzlich, was ich ganz schön finde, ist auch, wir haben bereits bestehende oder wir haben Verbände, die sich auch schon aktiv mit dem Thema Hitze auseinandergesetzt haben. Hier möchte ich natürlich den Golf- und den Tennisverband aus Hessen nennen. Auch der Deutsche Golfverband hat sich dem Thema nochmal stärker, also das Thema nochmal stärker im Fokus genommen. Und auch die haben wir dort einfach verlinkt, weil wir müssen nichts machen, was schon da ist. Und dementsprechend könnte man auch hier als Verband schauen, okay, wie haben die das gelöst, wie könnte ich das für mich individuell lösen. Und es ist sicherlich an der Stelle auch schwierig, ne, wenn man sagt, okay, man hat irgendwie einen Abbruch aufgrund von Temperaturen, was das mit den einzelnen SportlerInnen macht, das ist mal die eine Seite, aber wenn ich jetzt als Veranstalter auch was abbrechen muss, das ist dann halt im Endeffekt auch für mich schwierig, vielleicht auch monetär ein Thema, weil ich natürlich irgendwie auch Sponsoren habe oder dergleichen, und dann ist es aber zum Schutz der SportlerInnen nicht ganz anders möglich, bei einer gewissen Überschreitung, und da vielleicht dann schon im Vorfeld zu schauen, wie könnte man das verhindern als Präventivmaßnahme, ist dann sicherlich nicht ganz verkehrt.
Gibt es denn Gruppierungen, die besonders aufpassen müssen, wenn jetzt die Temperaturen nach oben schnellen?
Ja, Susanne hat es ja auch schon so ein bisschen gesagt. Kinder, Kranke, Schwangere und ältere Menschen. Aber wie wir jetzt ja gerade spätestens auch wissen, die einzelnen Sporttreibenden selbst auch, haben einfach ein größeres Hitzerisiko oder Problem, sich dann auch anzupassen. Eigentlich sollte sich da dementsprechend auch jeder hinterfragen, ob es förderlich ist, meine Sportart bei einer gewissen Hitze mittags oder nachmittags zu betreiben, wo dann auch der Peak am höchsten ist. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, dass man sich vorm oder nach dem Sport auch wirklich downcoolt sozusagen, wirklich aktiv mit solchen Eiswesten oder dergleichen. Das ist natürlich eine Form, was auch zum Beispiel Profisportler oder also ambitionierte Amateursportlerinnen machen. Aber dementsprechend muss ich mich eigentlich als einzelner Sportler, der vielleicht privat oder organisiert unterwegs ist, ob es denn den Sinn macht, jetzt dann rauszugehen und das Ganze auch durchzuführen. Klar, wenn ich jetzt, wie gesagt, zu der Gruppe gehöre, die da vielleicht dann auch Punkte, Rangplätze oder aber auch monetäre Geschichten, Stichwort Startgebühr habe ich bezahlt oder ich habe eine gewisse Anfahrtsgeschichte, die auch mit Kosten verbunden ist, oder schlussendlich auch Sponsorengelder, die von Ligaplatzierungen abhängen, da ist sicherlich der Druck teilzunehmen nochmal ganz anders. Aber zurück zu Freizeit- oder Breitensport sehe ich vor allen Dingen hier diese ganz klassische Eigenverantwortung im Vordergrund. Wer sich entscheidet, bei einem Tag bei über 30 Grad, also einem Hitzetag, Marathon zu laufen, ist natürlich mit gewissen Gefahren verbunden. Und wer sich da entscheidet, obwohl er monatelang trainiert hat, und das ist psychologisch sicherlich schwierig zu fällen, diese, oder auch mutig zu fällen, diese Entscheidung, nicht teilzunehmen, dem sollte das definitiv nicht als Schwäche ausgelegt werden. Also das ist durchaus eine mutige Entscheidung, denn gerade ein Hobbysportler ist tendenziell langsamer auf einer Distanz von einem Marathon unterwegs, und auch wenn dieser Marathon morgens früh startet, dann sind die Profis gegebenenfalls schon vorm Mittag durch, haben dementsprechend gar nicht in der Hitze dieses Wettkampf, diese Wettkampfbelastung, während der Freizeitsportler naturgemäß langsamer ist und dann vielleicht genau in diesen Peak läuft und dementsprechend, während der Profi schon gefinisht hat, man selber noch im kompletten, vielleicht urbanen Bereich unterwegs ist, dann die Hitze komplett sich staut, da wird es dann natürlich ganz anders gefährlich, und da muss man sich hinterfragen, ob es passt, nicht passt, und in sich reinhören. Nicht zu unterschätzen würde ich allerdings auch neben den Temperaturen auch nochmal andere Wetterereignisse. Also wir haben jetzt hier natürlich das Gewitterrisiko. Das führt natürlich bei Veranstaltungen irgendwie dann logischerweise zu einem gewissen Unterbrechen oder einem kompletten Abbruch. Wenn man jetzt persönlich Sport treiben geht, sollte man aber vielleicht vorher einmal ganz kurz schauen, gibt es in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, vielleicht gewisse Gewitterwarnungen oder gewisse Wetterereignisse, die ich mir im Vorfeld anschauen sollte. Denn es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, wenn man schon mal unterwegs ist und in eine Gewitterfront kommt und rechts und links eigentlich keine Schutzhütte oder was dergleichen vorfinden kann. Dann ja, sind wir in einer ganz anderen Gefahr als Temperaturgefahr ausgesetzt.
Ja, genau, vielleicht eine kurze Ergänzung. Also eigentlich wollte ich erst was anderes sagen, aber jetzt muss ich nochmal kurz auf deine Aussage zurück von eben Thema Wetterereignis und wie man dann da reingerät. Also vielleicht mal kurz von mir eine Geschichte von vor 2,5 Wochen. Ich war am Tegernsee und das Wetter war so lala. Und ich bin auch nur auf 1,5 oder 1,6 hoch, aber auf einmal hat es mich kalt erwischt mit Hagel und extremen Regen. Und hab dann auch im Nachgang nochmal von Marco gehört, so, Susanna, vielleicht wäre es besser, du hättest ein Biwak dabei und vielleicht würdest du auch nicht zwingend dann gehen, wenn so ein Wetter vielleicht vorausgesagt ist. Also von daher auch nochmal der Appell an alle, sowas kann schneller gehen, als man irgendwie gucken kann. Was ich aber eigentlich noch sagen wollte als Ergänzung, ich meine, wir haben jetzt hier viel auch über die SportlerInnen geredet. Ich weiß, ich komme mit meinem Zeigefinger und sag, es geht nicht nur um die SportlerInnen. Ich möchte es nochmal kurz erweitern, damit es einfach nochmal klar ist. Also klar, es sind erstmal die Sportlerinnen im Fokus, aber die am Sport beteiligten Gruppen, wie ich das auch eben schon in der Definition erklärt habe, sind eben auch Gruppen, die ausgesetzt sind. Und auch da, wie Markus eben schon gesagt hat, gilt natürlich einfach auch Eigenverantwortung zu übernehmen. Also Mal ganz plakativ, möchte ich mich bei 35 Grad hinstellen und möchte das Finish von einem Ironman mir zum Beispiel anschauen, wenn ich die ganze Zeit in der Sonne stehe und irgendwie unter mir ist der Teer und die Hitze kommt von unten und von oben. Ich finde, da muss man selber auch drüber nachdenken. Natürlich kann man das machen, aber dann bitte auf jeden Fall eigenverantwortlich und seine Cappy mitnehmen und genug zu trinken mitnehmen und vielleicht auch eher die Schattenbereiche suchen.
Ja, vielleicht hake ich da auch nochmal ganz kurz ein. Natürlich ein Biwaksack, vielleicht ganzes Biwak wäre vielleicht ein bisschen schwierig.
Ich kenne mich nicht so aus, wie man sieht.
Aber da vielleicht auch nochmal grundsätzlich der Hinweis, es gibt natürlich auch mobile Apps, also die man drauf spielen kann, wo man auch dann noch während des, sagen wir mal, Wanderns oder des Sporttreibens gewarnt wird. Unabhängig davon, gerade im alpinen Bereich, würde ich hier nochmal hinzufügen, hier kommt dann auch sowas wie die Schneefallgrenze dazu. Also das kann mal auch ganz schnell, auch im Sommer, irgendwie ein Sonderereignis sein, was gar nicht so sonderlich ist. Und wenn man dann beispielsweise nur mit kurzen Klamotten unterwegs ist, kann da auch nochmal eine ganz andere Gefahr hinzukommen. Also hier wirklich auch vorher schauen und oder aber so eine Warn-App drauf haben. Und wenn man merkt, man ist unterwegs, dann darf man auch gerne umdrehen. Das ist überhaupt keine Schande. Aber was ich daran schön finde ist oder schön zu sehen ist, eigenverantwortlich entscheidet man sich dafür und auch mir ist das auch schon passiert. Man kommt dann wo rein, was man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil es auch gerade in den Bergen natürlich schnell mal umkehren kann. Dementsprechend hier einfach die Sachen nutzen, die da sind und insofern vielleicht so ein paar Schutzmittel dabei haben. Das ist, glaube ich, dann an der Stelle ganz schön zu sehen und auch uns passiert das. Also wir sind da auch nicht irgendwie, haben die Weisheit nicht gefressen und müssen an der Stelle auch natürlich selbstkritisch mit uns umgehen. Das ist ganz logisch.
Bin ich beruhigt.
Ja, ist jedem wahrscheinlich von uns schon mal passiert. Susanna, ich habe gesehen, dass ihr euch im Rahmen eines Projektes spezifisch mit älteren Menschen und Hitze beschäftigt habt. Kannst du das nochmal genauer erläutern?
Ja, genau. Also wir haben uns im Rahmen eines Projektes im letzten Jahr genauer mit der Risikogruppe der älteren Menschen, ich sag mal ab 65 Jahren, im Sport beziehungsweise bei der Bewegung auch beschäftigt. Aber bevor ich da jetzt irgendwie genauer nochmal drauf eingehe und nochmal was zu den Inhalten sage, was wir da genau gemacht haben, möchte ich nochmal kurz was Grundlegendes sozusagen aufgreifen zum Verständnis rund um das Thema Hitze. Marco hat es eben schon mal gesagt, das Buzzword Hitzetag sozusagen. Also vielleicht nochmal einfach generell. Also wenn wir von heißen Tagen sprechen, dann reden wir von Tagen mit einer maximalen Temperatur von über 30 Grad, ja. Dann haben wir noch den schönen Begriff Hitzewelle. Also das ist tatsächlich so, dass es da international, ich rede nicht von Deutschland, ich rede von international, keine einheitliche Definition gibt. Und dann haben wir noch das Wort oder die Begrifflichkeit tropische Nächte oder auch Tropennacht. Und da reden wir von Nächten mit einer Temperatur, die immer über 20 Grad Celsius liegt. Genau, und jetzt nochmal weg von diesen kurzen Definitionen, auch nochmal zum weiteren Verständnis. Also vielleicht fragt man sich ja jetzt, oder vielleicht ist auch nicht für jeden irgendwie klar oder für jede klar, was passiert denn jetzt eigentlich grob? Und um Gottes Willen, ich bin keine Medizinerin, ja, ich habe zwar Sportwissenschaften studiert, hatte Sportmedizin, aber das müsst ihr mir irgendwie nachsehen. Was passiert denn aber jetzt so grob bei Sport und Bewegung und dann auch einfach diesen heißen Temperaturen? Also ich glaube generell ist es ganz klar, dass wenn wir uns bewegen oder auch Sport treiben, dann setzen wir natürlich Energie frei in Form von hier in dem Fall natürlich auch die Wärme. Und der Körper versucht natürlich dann, thermoregulatorische Prozesse in Gang zu setzen, um unsere Körpertemperatur so roundabout auf diese 37 Grad Celsius zu halten. Was macht er da genau? Natürlich, er fängt einfach erstmal so, der Klassiker ist an zu schwitzen, ja. Und es ist aber so, dass natürlich diese zusätzlichen hohen Temperaturen, die dann herrschen, diesen Prozess der Thermoregulation auch einfach so ein bisschen erschweren. Das heißt, es ist schwieriger, dieses Gleichgewicht von produzierter Wärme durch Bewegung und Sport und der abgegebenen Wärme auch irgendwie zu halten. Und es entsteht dann einfach eine Überhitzung oder wie wir auch im Fachjargon sozusagen sagen, eine Hyperthermie. Oftmals ist es auch so, dass es einhergeht mit einem Flüssigkeitsmangel. Das heißt, wir haben eine Dehydrierung und dadurch ist es natürlich auch so, dass diese hyperthermischen Erkrankungen, der Klassiker Hitzschlag, dann auch einfach mal schneller entstehen können. Und vor allen Dingen auch bei älteren Menschen kann das natürlich auch schwerwiegende Folgen haben. Natürlich gibt es hier auch noch weitere Faktoren, das möchte ich auch noch mal dazu sagen. Wir kennen es, glaube ich, alle, wenn eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit zum Beispiel auch einfach herrscht, ist es so, dass dem Körper es viel schwieriger fällt, sozusagen auch zu schwitzen. Und wenn eine Windgeschwindigkeit da ist, eine gewisse, ist es aber vielleicht auch von dem Kühlungsmechanismus viel einfacher. Das heißt, es ist nicht nur die Außentemperatur, sondern es spielen in dieses System natürlich auch noch andere Faktoren rein. Ja, um zurückzukommen, aber jetzt nochmal den Bogen zu schlagen zu dem Projekt und den Inhalten. Also bei älteren Menschen lassen halt eben diese beschriebenen thermoregulatorischen Fähigkeiten einfach auch nach und es entsteht logischerweise ein erhöhtes Gesundheitsrisiko. Und Ja, im Rahmen des Projektes Sport und Bewegung mit älteren Menschen bei Hitze, was gefördert worden ist damals von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, also BZGA. Mittlerweile hat man sich umbenannt, das ist jetzt das Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit, also BIÖG. Da haben wir einfach versucht, ja, ich sag mal, so ein Maßnahmenpaket auch zu schnüren für Vereine, für ÜbungsleiterInnen und auch Teilnehmende. Und Ziel ist es einfach, naja, einen verantwortungsbewussten Umgang auch bei Sport und Bewegung mit älteren Menschen ja zu forcieren und da auch einfach Informationen weiterzugeben und den Umgang auch einfacher zu machen. Wie ich gerade schon gesagt habe, Ziel ist vor allen Dingen das Thema Wissensmanagement, aber auch Sensibilisierung für das Thema, denn schlussendlich, ja, so lange gibt es das Thema ja noch gar nicht. Ich habe es ja eben auch schon mal angesprochen. Und natürlich ist das Thema Befähigung auch immer was. Also wie gehe ich als Übungsleitung auch damit um? Oder wie gehe ich auch mit älteren Menschen in meinem Angebot um? Auch das haben wir natürlich gemeinsam entwickelt mit der Wissenschaft. Mir persönlich ist es auch immer sehr wichtig, das wissenschaftlich fundiert auch einfach alles aufzusetzen. Da war das Team um Alina Herrmann vom Uniklinikum Heidelberg auch stark beteiligt. Und wir haben das Ganze, und das ist auch wichtig, praxisnah und partizipativ gemacht, indem wir uns auch Vertreterinnen aus den Mitgliedsorganisationen sozusagen rangeholt haben. Haben gesagt, naja, hey, wir können das ja jetzt hier entwickeln, aber ist es denn überhaupt, also ist es realistisch, dass ihr das auch umsetzt sozusagen? Wie ich eben schon gesagt habe, es gab ein Maßnahmenpaket, es gab unter anderem Handlungsempfehlungen für Übungsleitungen, aber auch Informationsmaterialien, Hintergrundinformationen zu den physiologischen Grundlagen, die ich ja eben so ein bisschen angeschnitten habe, also was passiert sozusagen bei Hitze und Sport mit meinem Körper. Aber, und das ist ein spannendes Thema, das Thema Absage- und Abbruchrichtlinien haben wir uns auch so ein bisschen angenommen. Hätte ich das vorher gewusst, dass das auch im Nachgang noch so ein bisschen brodelt, hätte ich es vielleicht nicht zwingend gemacht, aber auch da nochmal der Hinweis, also wir haben, und das fand ich eigentlich ganz schön, wir haben so eine kleine Hitzeampel entworfen im Rahmen dieser Materialien, die zeigt so ein bisschen, wann ist es irgendwie moderates Gesundheitsrisiko, wann ist es irgendwie alles fein bei älteren Menschen, und da möchte ich auch nochmal den Hinweis geben, es gibt tatsächlich keine deutschsprachigen einheitlichen Empfehlungen, was den Abbruch solch eines Bewegungsangebots angeht. Was bedeutet das? Ja, da gibt es halt einfach keine Grundlage sozusagen. Es gibt internationale Empfehlungen, die haben wir uns genommen, die haben wir zusammengepackt und haben so ein Mittel gebildet sozusagen. Und hier will ich auch einfach nochmal sensibilisieren für das, was eben gesagt worden ist. Also wir reden hier immer von heißen Tagen über 30 Grad, aber ich meine, wir haben es ja eben gehört, ältere Menschen, thermoregulatorische Prozesse sind nicht mehr ganz so einfach. Bei älteren Menschen sind über 30 Grad schon sehr, sehr viel Grad. Das heißt, hier reden wir schon bei 26,1 Grad bereits von einem moderaten Gesundheitsrisiko. Also das sollte man auch als Übungsleitung ganz klar auch drauf achten. Was sind es vielleicht auch für Anzeichen, die die älteren Menschen dann irgendwie im Bewegungsangebot plötzlich zeigen? Verwirrtheit, ja, nicht mehr ganz aufnahmefähig. Und da sollte man dann auch wirklich, ja, ich sag mal, sehr streng sein und auch wirklich Pausen, zusätzliche Pausen einplanen und auch eine Person, die offensichtlich nicht mehr ganz so sich ganz wohl fühlt, auch wirklich aus dem Angebot rausnehmen. Das ist mir auch nochmal wichtig. Aber auch da würde ich sagen, wir verlinken auch die Materialien dann nochmal in den Shownotes, um da nochmal genauer drauf zurückgreifen zu können.
Susanne, du hast gerade eben gesagt, das war irgendwie auch ein bisschen problematisch, weil ihr diese Abbruchrichtlinien erstellt habt. Ja, wie kann ich das verstehen? Also du hast es ja irgendwann mal auch anklingen lassen bei mir am Telefon, dass das auch nicht so ganz einfach war im Nachgang. Willst du da kurz drüber sprechen?
Das ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Also erstmal möchte ich nochmal sagen, wir reden hier über Absage- und Abbruchrichtlinien im Bereich von älteren Menschen, also gezielt die Gruppe ältere Menschen, die wir uns da angeschaut haben. Ich habe jetzt in letzter Zeit öfters die Erfahrung gemacht im Rahmen von Workshops oder auch anderen Formaten, wo ich teilgenommen habe, was ich auch selber irgendwie gegeben habe, dass das Thema immer wieder aufkam. Also es gab immer wieder Sportvereine, die sich gemeldet haben oder auch Vertreterinnen der Mitgliedsorganisation gesagt haben so, hey, gibt's da eigentlich was? Und wir reden hier, das möchte ich nochmal betonen, über breiten sportliche Wettkampfsituationen. Wir reden hier nicht über den Leistungssport. Aber auch da, natürlich gibt es Verbände, und das hast du ja auch vorhin gesagt, die sicherlich das Thema auch schon aufgegriffen haben. Aber es gibt jetzt nicht Übergeordnetes für den Dorfsportverein, sage ich jetzt mal um die Ecke, der sein Fußballturnier oder was auch immer ausrichten möchte, wo es dann klare Absage- und Abbruchrichtlinien gibt. Und da stellen sich ja auch viele Fragen. Wer ist dafür zuständig? Wie ist das Ganze rechtlich? Was passiert dann irgendwie mit meinem Geld, was ich ausgegeben habe, wenn ich den absage oder abbreche? Gibt mir das jemand zurück? Wer hat denn eigentlich die Hoheitsgewalt? Also wer kann das denn überhaupt machen? Das ist was ganz anderes, wenn wir im kommerziellen Bereich sprechen. Aber ich glaube, es gibt einen Bedarf, da was festzuziehen, weil es natürlich auch immer der Bedarf ist nach, wir sind halt auch in Deutschland, die Regularien so, ich habe da was, ich kann das verwenden, um das dann umzusetzen. Also vielleicht das, reicht dir das erstmal als Antwort möchtest du vielleicht ergänzen?
Ja, ich sehe auch genau da bei uns, also spannend, dass wir den Ausblick jetzt schon ein bisschen geben, ich sehe da auch bei uns ein bisschen die, den Handlungsbedarf, dass wir halt vielleicht auch mit unseren Verbänden nochmal ins Gespräch gehen und sagen, okay, wie können wir es hier zum Schutz der Sportlerinnen gestalten? Es ist die eine Sache, dass man alleine Sport treiben geht und umkippt oder dergleichen, oder man hat eine Veranstaltung, wo dann vielleicht 4, 5, 6, 7 Sportler das Ganze dann mit irgendwelchen Hitzeproblemen, die dann auch Hitzesymptomen werden, wie du ja vorhin eben gerade beschrieben hast. Dann ist es vielleicht dann schon wieder fraglich, ob da nicht nur die Eigenverantwortung im Spiel ist. Und ich finde das aber auf der anderen Seite auch super schwierig, weil man geht natürlich auch irgendwo gewissermaßen in diese Eigenverantwortungskompetenzen rein, beschneidet die vielleicht in irgendeiner Form, tritt Menschen dadurch vielleicht auch mal ungewollt auf die Füße. Aber ja, irgendwo müssen wir, glaube ich, da einen Mittelweg finden. Und ich denke, was da für mich immer auch noch so ein bisschen mitschwebt, ist, dass man da im fairen Dialog bleibt. Also das würde ich ganz an der Stelle eigentlich, glaube ich, ganz gern sagen, weil es ist ein sensibles Thema, ein dynamisches Thema. Und sagen wir mal, der weiße letzter Schluss gibt es eigentlich an der Stelle auch gar nicht.
Und, ich kurz noch ergänzt, und ich glaube, es ist manchmal gewollt und manchmal eben nicht gewollt. Also es ist ein schmaler Grat, aber ich glaube, wir müssen uns zukunftsblickend auf jeden Fall mit diesem Thema auseinandersetzen im Breitensport und vielleicht auch noch darüber hinaus.
Als Bundesempfehlung gibt es ja auch den Muster-Hitzeschutzplan für den organisierten Sport. Dieser ist am 3. Juni im Rahmen der Hitze-Aktionswoche als Empfehlung über das Bundesministerium für Gesundheit veröffentlicht worden. Susanna, wie ist es dir damit ergangen?
Ja, das ist wohl mein Lieblingsthema hier im Podcast. Also dazu muss ich erstmal sagen, das Thema hat mich schon stark beschäftigt in den letzten Wochen. Und vor allen Dingen auch auf persönlicher Ebene. Mit der Veröffentlichung des Ganzen kamen auch schon sehr, skurrile und surreale Berichterstattungen ans Tageslicht. Also jetzt auch ganz, ganz persönlich meine Meinung und Einschätzung und Recherche. Diese kamen auch aus meiner Sicht oftmals und vermehrt aus einer bestimmten politischen Richtung. Und irgendwie, man kennt das ja so aus den Medien, aus der Promi-Welt, wenn dann irgendein Skandal ist und die Person wird irgendwie an den Pranger gestellt. Aber dass man dann selbst mal so, und ich sag mal, für mich sekundär, aber trotzdem betroffen ist, damit habe ich in meinem Leben bis jetzt noch nicht gerechnet. Ich möchte auch vorneweg einfach auch nochmal sagen, inhaltlich, also wir möchten bis heute mit diesem Plan niemandem irgendwas verbieten oder wegnehmen. Darum geht es überhaupt nicht. Hier wurden auch ganz klar vermehrt Aussagen medial verdreht. Oder auch besser gesagt, es wurden tatsächlich auch Falschaussagen oder in meiner Sprache Lügen verbreitet. Und da auch nochmal das, was ja auch total interessant ist als Hintergrund, den Plan, den gab's ja. Der war ja schon bereits veröffentlicht. Also da gibt's ja die erste Version aus dem Jahr 2024. Und erst dann, als der Version 2.0 sozusagen veröffentlicht wurde, über ein Ministerium, medial aufgebauscht und so weiter, ist es auf einmal so aufgegriffen worden. Also vorneweg, das Ziel war es einfach, mit diesem Plan ein Tool zu schaffen, wo man sich als Sportveranstalter, als Sportverband, als Verein, als Ausrichter in wie auch immer individuell einfach Maßnahmen rausnehmen kann, um die Gesundheit der teilnehmenden Personen, sowohl Sportlerinnen als auch am Sport beteiligten Personen zu schützen. Hier werden sowohl präventive Maßnahmen sozusagen im Inhalt beschrieben, als auch Ad-hoc-Maßnahmen, also sprich während Warnstufen, während Hitzeperioden, während Hitzewellen, aber auch mittel- und langfristige Maßnahmen werden aufgegriffen, die man dann auch vielleicht langfristig auch nochmal so ein bisschen skalieren kann, man kann sie nochmal anpassen. Und da gab es ja auch eine Clusterung sozusagen in verschiedenen Bereichen. Also hier geht es einmal um den Trainingsbereich, was kann ich irgendwie im Training machen und was kann ich leisten oder auch nicht leisten. Was kann ich im Wettkampf anpassen, wie kann ich vielleicht auch eine Sportstätte gestalten, wie kann ich eine einfache Verschattung machen. Da wird der Marco auch gleich nochmal was generell dazu sagen, was geht auch wirklich vor Ort, ja. Oder aber auch, was ist die Organisation betreffend. Also wenn ich so einen Wettkampf plane oder so ein Training plane, was kann ich da vielleicht auch nochmal anpassen. Auch da nochmal der kurze Hinweis, um da auch bloß nicht wieder in die Falle zu tappen, ja. Also wir haben uns diese Inhalte ja auch nicht ausgedacht. Also ich habe mich jetzt nicht an den Tisch gesetzt und habe gesagt, so ich guck mal, was ich da jetzt mal reinpacke. Sondern der Plan, der basiert halt auch einfach auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Also da stehen auch einfach verschiedene Studien dahinter. Und es gab auch die Feedbackmöglichkeit, unserer Mitgliedsorganisation da auch nochmal praxisnah auch Anmerkungen zu machen in der Version 2.0, ja. Und eine letzte Sache auch noch. Ja, der Plan ist auch strukturell an die weiteren Musterhitzeschutzpläne des Gesundheitsministeriums auch einfach angeglichen. Also es gibt ja verschiedene für Krankenhäuser, für Apotheken und so weiter. Und daher, es gab auch schon eine gewisse Form oder einen gewissen Rahmen, der uns auch einfach vorgegeben worden ist, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Das heißt, auch einfach, um eine Einheitlichkeit zu erzeugen. Einfach das auch nochmal für die außenstehenden Personen. So der Rahmen war schon auch sehr fest, sage ich jetzt mal.
Ja, spannend, dass wir gerade eben auch so ein Stück weit darüber gesprochen hatten mit der Fairness, die wir im Sport ja eigentlich sehr hoch halten. Das scheint nicht auf die gesamte mediale Gesellschaft zuzutreffen, sich da so zu verhalten. Und ich bin ja auch sehr froh, dass wir im demokratischen Deutschland eine gewisse Entscheidungsfreiheit haben, solange die jetzt auch nicht andere gefährdet. Und dementsprechend schließe ich mich da voll an. Also es geht hier nicht um irgendwelche Verbote oder erhobene Zeigefinger in diesem Plan. Es geht informativer Charakter und dementsprechend zum Schutz, das haben wir jetzt ja mehrfach schon gesagt, der Sporttreibenden. Insbesondere dann, wenn wir natürlich hier auch minderjährige Personen haben, also gerade Richtung Übungsleitungen und Co. Da ist einfach eine ganz andere Fürsorgepflicht in meinen Augen auch einfach gegeben. Von daher so auch gerade die kleineren oder vielleicht in dem Sinne auch die Maßnahmen, die man vielleicht auch mal so ad hoc umsetzen kann, hast du eben gerade schon gesagt, da würde ich super gerne drauf eingehen. Die sind auch auf unserer Webseite nochmal beschrieben. Aber da ist so eine systemische Anpassung vielleicht einfach an Tagen, die über 30 Grad haben, ganz sinnvoll. Also da sprechen wir jetzt ganz handfest von Spielzeiten, dass wir vielleicht eher 4 Viertel spielen anstatt 2 Hälften. Oder natürlich klar die klassisch künstlich erzeugten Schattenplätze, ob man das jetzt irgendwie über Strandmuscheln, Pavillons machen. Es gibt so tolle Zugpavillons, die einfach und mobil sind. Hier dann aber Zuschauer und auch die Schiedsrichtenden nicht vergessen. Also die haben natürlich auch eine Belastung, du hast das ja vorhin schon gesagt, die sich auch freiwillig dahinstellen, oftmals ehrenamtlich, um dann einfach auch das Spiel zu ermöglichen, die dann dementsprechend auch mitzudenken. Zudem muss man aber auf der anderen Seite sagen wir mal, jede total klasse Gemeinde, Initiative, die man da auch zeigt, kann auf der einen oder anderen Seite auch mal nach hinten losgehen. Ich spreche da jetzt in dem Zuge mal so die Kühlung ab. Es ist natürlich großartig, wenn man sagt, ich installiere jetzt irgendwie einen Gartenschlauch und sprühe einmal alle mit irgendwie Sprühnebel ab. Wenn dieser Gartenschlauch aber vielleicht diverse Grundbelastungen halt mit sich bringt, Stichwort Legionellen- oder Salmonellengefahr, dann erzeuge ich vielleicht auch gleich eine mittelprächtige Infektionswelle bei den Sporttreibenden und Zuschauern. Also hier auch mit einer gewissen Vorsicht und auch Nachsicht dann sich selbst gegenüber hingehen. Also bei den Großveranstaltungen sind das also ich spreche jetzt hier von Marathons oder auch Ironmans, das sind hochsensible, hygienisch aufbereitete Anlagen. Das ist nicht einfach mal der Gartenschlauch von nebenan. Da einfach eine gewisse Vorsicht walten lassen. Also auch wenn natürlich die Abkühlung als solche mit Wasser durchaus sinnvoll ist. Ja.
Ich würde das Ganze einfach als ein Basisdokument auch beschreiben, so welches an die Herausforderungen und Bedürfnisse der jeweiligen Sportart oder Veranstaltung auch einfach angepasst werden kann. Ich sehe das so wie so einen kleinen Werkzeugkoffer. Also ich benutze auch nicht alles aus meinem Werkzeugkoffer. Ich kann auch mit vielem nicht umgehen, muss ich dazu sagen. Aber manche Dinge braucht man eben, nimmt man raus. Und andere braucht man halt in manchen Situationen halt einfach nicht. Und so würde ich es einfach beschreiben.
Was ist denn so ein Thema, was jetzt medial ausgeschlachtet wurde?
Ja, das ist vielleicht auch den einen oder anderen bekannt. Irgendwie, ich glaube, organisierter Sport verbietet Alkohol und Bratwurst. Das war so eine polemische Darstellung. Bier und Bratwurst, sowas aber auch. Also wenn wir ans Bier gehen bei den Deutschen, da hört es halt auch auf. dass hier weder ein Verbot von der Bratwurst noch dem Bier irgendwie beabsichtigt ist, das ist, glaube ich, ja, ist gegenstandslos. Also es entbehrt jeglicher Grundlage, aber auch da die Presse, leider hat es auch die ein oder andere gestandene Presse erwischt, die sich so einen Lapsus geleistet hat. Da geht es halt einfach auch um Schlagzeilen. Und ist dann auch schade, wenn, wir haben es ja schon mehrfach gesagt, wenn dann die Fairness oder auch die Recherche da an der Stelle kläglich scheitert und es dann auch einzelne Personen trifft. Also Hitzeschäden können auch ein Leben lang bleiben, unabhängig jetzt von auch Sonnenbrand und Co. Gibt es da auch weitere Dinge, die einfach auf einen zukommen können. Ja, Susanne, aber ich glaube, du willst auch noch was zum Bier- und Bratwurstverbot aus der Presse sagen.
Ja, genau. Ich würde da einfach nochmal kurz einhaken. Also du hast ja gerade schon gesagt, speziell zu dem Thema Alkohol und ich würde gar nicht sagen Bratwurst, sondern Grillen. Das war ja eher so ein bisschen der Background. Und zwar ganz einfach und basierend auf den Fakten, die dann halt auch einfach so da sind, ne? Also zum Thema Alkohol kann ich einfach nur sagen, und ich glaube, es ist eigentlich auch relativ bekannt, Alkohol entzieht dem Körper einfach Wasser. Ja, und bei hohen Temperaturen ist der Wasserhaushalt, wie wir vorhin ja auch schon gehört haben, sowieso schon belastet. Man schwitzt einfach mehr, man schwitzt viel und man verliert natürlich auch viele Mineralstoffe. Und generell ist es so, Alkohol belastet den Kreislauf, beziehungsweise erschwert halt auch die Fähigkeit des Körpers, sich dann auch bei Hitze umfangreich abkühlen zu können. Und ja, der wirkt einfach schneller. Ich denke, jeder hat es vielleicht auch schon mal selbst irgendwie erfahren. Ja, wenn man dann so sein Bierchen trinkt in der Sonne, ist das was anderes, als wenn man das im Schatten macht. Und es liegt auch einfach daran, dadurch, dass weniger Flüssigkeit im Körper vorhanden ist. Das ist schon mal so der Background zum Alkohol und zum Grillen, kann ich einfach nur sagen. Also erstmal Grillen bedeutet, das weiß auch, glaube ich, eigentlich jede Person, zusätzliche Wärmeproduktion. Das heißt, man muss halt wissen, ob man da Lust drauf hat, sich irgendwie bei 30 Grad und am besten noch in der Sonne dann irgendwie noch an den heißen Grill zu stellen. Und oftmals ist es ja auch so, dass Hitze bei uns auch oft einhergeht mit Dürre oder auch Trockenheit. Das heißt, wir haben eine erhöhte Brandgefahr. Und da ist ja auch eigentlich schon wieder der Witz dahinter. Wenn es dann auch einfach heiß ist und Dürre lange Zeit, dann gibt es natürlich auch generell das Grillverbot von der Kommune oder von dem Ort. Das heißt, da gibt es ja eh schon Regularien, die machen wir ja gar nicht so, ne? Und generell gibt es natürlich auch die Empfehlung von der leichten Kost auch bei Hitze. Und man stellt sich natürlich auch immer die Frage, wie lagere ich denn auch eigentlich leicht verderbliche Lebensmittel? So, kann ich das überhaupt leisten? Also da kommen wir auch wieder auf das Thema, was der Marco vorhin schon angesprochen hat. So, da kann man es dann auch mal den Magen verderben oder auch mal irgendwie eine Infektion, eine Lebensmittelinfektion oder wie auch immer, ja, mittragen. Und das sind halt auch alles so Punkte, die wir eigentlich dahinter gesehen haben. Warum das auch eben so in dem Plan auch kommuniziert worden ist. Und wie gesagt, nochmal, hier geht es nicht um Verbote.
Wenn wir den Blick jetzt ein Stück weiter nach vorn richten, was gilt es denn aus eurer Sicht im organisierten Sport in den nächsten Jahren noch anzupacken?
Ja, ich glaube tatsächlich, wir haben jetzt im Laufe des Gespräches auch schon so ein paar Sachen immer mal wieder durchklingen lassen. Also natürlich, mein aktueller Fokus liegt auf meinem neuen Projekt Klimawandel Sport. Anpassungsstrategien für Sportlerinnen, Sportverbände und Vereine, gefördert vom BMUKN, dem Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nuklearer Sicherheit und dem Umweltbundesamt, also dem UBA. Und hier wollen wir uns natürlich auch nochmal das Thema ein bisschen genauer anschauen, also auch im Rahmen der Förderlaufzeit von 2 Jahren, vorbehaltlich einer finalen Projektbewilligung natürlich, gemeinsam auch mit unseren Mitgliedsorganisationen uns das auch nochmal ein bisschen tiefer in das Thema einzutauchen. Und unsere Ziele, wie auch in vielen Maßnahmen, die wir auch heute hier in dem Podcast besprochen haben, ist natürlich das Wissensmanagement, weil wir glauben, dass da noch viel zu holen ist, sage ich jetzt mal. Und es geht auch natürlich um die Sensibilisierung, Befähigung. Es geht um Handlungskompetenzen und Entwicklung des Ganzen. Natürlich auch sportartspezifisch und das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, das Thema Netzwerkaufbau. Also auch einfach nachhaltig sich mit dem Thema auch über die Projektlaufzeit hinaus natürlich zu beschäftigen und genau, dass es auch langfristig einfach beachtet wird. Und wir haben verschiedene Maßnahmenpakete, ich will einfach nur mal kurz 2 nennen. Also einmal gibt es eine Erarbeitung von übergeordneten Handlungsempfehlungen für den breiten Sport, also so ein bisschen das, was existiert mit dem Musterhitzeschutzplan, nur nochmal vielleicht in einem anderen Modell dargestellt oder wie auch immer ausgeschmückt mit praxisnahen Maßnahmen, auch natürlich gemeinsam mit einer wissenschaftlichen Institution, aber auch mit unseren Mitgliedsorganisationen. Und was ich auch ganz cool und spannend finde, ist, wir werden auch 3 Pilotprojekte sozusagen vergeben an unsere Fach- bzw. Spitzenverbände. Und hier sollen eben auch sportartspezifische Konzepte entwickelt werden. Wir haben es ja mehrfach gehört. Nicht jede Sportart ist gleich, nicht alle haben die gleichen Herausforderungen und auch Bedürfnisse. Und da wollen wir auch ein Stück weit vorangehen. Also ich sage das ja immer ganz gern, ich habe es von Anfang an immer ganz gerne gesagt. Wir sind ja auch irgendwo schon Impulsgeber, aber ich hoffe auch, dass das so ein bisschen auch ein Startschuss ist, auch für andere Verbände, sich da auch auf den Weg zu machen. Und darüber hinaus, für mich und auch beruflich, ich würde mir erstmal wünschen, generell, so mein großer Wunsch, dass der organisierte Sport auch einfach noch stärker als Multiplikator in der Gesellschaft auch einfach wahrgenommen wird, auch vor allen Dingen für das Thema. Und wir haben es auch schon oft gehört, auch auf kommunaler Ebene, man muss sich halt auch einfach mal bewusst machen, viele Sportstätten sind auch einfach in kommunaler Hand, ja. Wichtig, und das ist mir vor allem persönlich nochmal wichtig, ist auch, dass das Thema Hitze oder auch andere klimabedingte Gesundheitsrisiken nicht nur ein Problem sind von Sport und Bewegung im Freien. Also das möchte ich nochmal betonen, das ist immer so der erste Gedanke, so, ja okay, wenn ihr euch draußen bewegt, ja dann ist es halt heiß und ja, ihr habt halt irgendwie die direkte Sonneneinstrahlung. Aber wir hatten es ja auch schon mal ganz am Anfang, ich glaube Caroline, du auch in deiner Begrüßung, es gibt auch schlecht belüftete Hallen. Ja, ich meine, das Thema Sportstätten ist ein großes Thema bei uns. Oder es gibt auch große Hitze in Hallen. Und es gibt auch eine Zunahme von Atemwegsinfektionen in Hallen oder generell von Infektionsrisiken, die steigen im Winter in Hallen. Und das findet auch alles Indoor statt und nicht nur Outdoor oder im Freien. Und was man auch nicht vergessen sollte, das hatten wir jetzt auch noch nicht, naja, ich reiß ja auch irgendwie an zu meinem Angebot. Also es ist schon ein Unterschied, wenn ich jetzt 30 Minuten mit meinem Rad durch die Sonne fahre bei 30 Grad oder ob ich irgendwie im Schatten das Ganze angehe, auch für ältere Menschen nochmal. Da muss man sich auch bewusst machen, ja. Ich komme ja quasi schon vorbelastet zum Angebot, wenn ich eben 30 Minuten in der prallen Sonne fahre. Und Ich möchte auch nochmal betonen, das hat der Marco vorhin schon gesagt, deswegen nur kurz und knapp. Es gibt natürlich schon Empfehlungen, Informationen, insbesondere aus Natursportverbänden. Für die ist das alles nichts Neues sozusagen. Die beschäftigen sich schon länger damit. Und ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, wie es in der kommenden Zeit da auch weitergeht. Und ich freue mich natürlich auf mein Projekt und möchte auch hier nochmal Werbung machen dafür, dass wir da im Sport weiter zusammen auch gemeinsam vorangehen. Ja, aber Marco, ja, du hast auch noch was zu sagen.
Ja, also ich finde zusammen, gemeinsam eben nicht nur auch als Sport, sondern da auch gewisse Ämter und Ministerien mit reinzunehmen. Also wir haben beispielsweise auch noch Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, also in Hessen, das HL-NUK, die auch tatsächlich schon so Factsheets haben, die so gewisse Themen mit aufarbeiten. Die haben wir auch auf unserer Webseite tatsächlich mit aufgenommen und gegebenenfalls würden wir da an der Stelle sogar eins speziell für den Sport, den organisierten Sport auch aufsetzen wollen. Kooperativ und ich finde eben, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das müssen wir einfach wissen. Es gibt gewisse Regularien, die schon vorgegeben sind, auch einfach von staatlicher Hinsicht. Und finde es dann auch einfach ganz schön, dass wir uns gar nicht so sehr davon unterscheiden, sondern einfach unseren Part erfüllen wollen als organisierter Sport. Ne? Wir haben es gehört, 28 Millionen. Wir sind schon eine ganz gute Gruppierung. Und das ist auch gut so, ne, Susanna, oder?
Ja, und wir wollen das Rad ja nicht neu erfinden. Das sagen wir ja auch immer gerne.
Eben, darum geht es einfach auch nicht. Aber natürlich auch eine dynamische Entwicklung. Also wir wissen alle nicht, was in 5 oder 10 Jahren ist. Das Klima wird sich in irgendeiner Form verändern. Das würde ich jetzt auch einfach erstmal so unkommentiert da stehen lassen. Aber wir müssen halt mit diesen Veränderungen dann einhergehen und schauen, was passende Anpassungen sind. Und ich würde jetzt auch ganz gerne so ein bisschen auch nochmal ins Persönliche zurückgehen. Ich habe mir vorgestellt, dass ich auch als Lehrteamer aktiv bin im Skisport. Also es wird für mich natürlich auch unabhängig vom Skisport, der sich jetzt persönlich eher in die Tourengeschichte orientiert hat, wird es auch in der Ausbildung einfach schwierig, gewisse Termine auch zu finden, die schneesicher sind oder auch Regionen, die schneesicher sind. Wir hatten vor kurzem eigentlich immer noch die Ausbildung für das Nordic-Modul, also Langlauf in Hessen. Das gestaltet sich aktuell natürlich als schwierig, weil wir keine handfeste Schneesicherheit mehr, zum Beispiel am Ruhr-Rotskopf haben, wo wir das eigentlich ganz gerne auch gemacht haben. Jetzt ist natürlich die Überlegung, vielleicht so in Richtung Skikes zu gehen, das Ganze sowieso auf die Sommermonate zu verlegen. Das könnte sich auch zumindest als gewisse Blaupause gestalten, aber das ist natürlich auch nochmal ein Thema für Verbände. Wie verändert sich mein eigentliches Sportmedium auch? Susanne, aber ich glaube, hast du da auch noch was dazu zum Sportmedium?
Oder? Ich wollte eigentlich noch, also war das dein Schlusswort?
Noch nicht ganz.
Okay, willst du nochmal?
Ganz gerne.
Okay, und dann mache ich am Schluss.
Ja, und auch privat begeben wir uns beispielsweise beim Rudern schon um 6 Uhr aufs Wasser, um einfach vor 9:30 zurück zu sein und auch gar nicht irgendwie die Themen zu haben, sofern es denn von der Algenbelastung geht. Also wir haben auch Rudergebiete, wo dann die Algen so stark zunehmen, dass man da auch gar nicht mehr drin rudern kann und oder will. Bei meinem Klettersport sehe ich es auch so, dass man da gerne auch mal ausweichen kann auf Bereiche, die natürlich schattenbasiert sind, vielleicht auch im Wald liegen oder dergleichen. Möchte aber so zum Schluss auch so ein bisschen was Positives mit reinspielen. Also gerade auch im Klettersport hat man dann vielleicht mal die Möglichkeit, an ausgesetzten Bereichen, ne, Südhanglage, vielleicht auch im Oktober noch einen warmen Tag zu finden, an dem ich meinen Sport betreiben kann. Dementsprechend sehe ich nicht nur Probleme, die auf uns zukommen, sondern auch Chancen.
Genau, ich versuche mal so einen kleinen Schluss zu finden sozusagen. Ich möchte auch noch mal kurz Mutmacherin sein. Auch noch mal kurz an die Sportvereine so ein bisschen gerichtet. Also vielleicht auch noch mal ein Beispiel aus meiner Praxis. Ja, es ist schwierig, das immer alles umzusetzen und so. Was ist überhaupt möglich? Und da war es total, total gut, untereinander zu sprechen. Wir haben dann auch innerhalb von 2-3 Tagen versucht, zum Beispiel noch Schattenplätze zu schaffen, wie es Marco auch schon gesagt hat, durch kleine Zelte. Wir haben kostenloses Wasser zur Verfügung gestellt. Wir haben teilweise auch Disziplinen, sag ich jetzt mal, ersetzt. Ich meine, das ist in der Kinderleichtathletik nochmal ein einfacheres als vielleicht in anderen Bereichen. Aber wir haben zum Beispiel den Langlauf gestrichen. Wir haben das Glück in der Kieler, dass wir auch relativ früh anfangen können und der Wettkampf generell auch nicht so lange gezogen werden soll im neuen System. Ja, das heißt, wir konnten da schon auch nochmal, ich sag mal, über Nacht gute Anpassungen machen. Und ich möchte auch da nochmal den Sportverein noch Mut zu sprechen. Es muss nicht alles perfekt sein von Anfang an. Und niemand muss sofort alles anpassen können. Aber ich glaube, so kleine Maßnahmen sind durchaus möglich. Und ich glaube, da ist auch der Musterhitzeschutzplan nochmal ein gutes Dokument. Und die Informationen, die bei uns auf den Homepages auch schon sind, um da einfach sich was rauszuholen aus dieser Werkzeugkiste und somit einfach auch ein bisschen was zum Gesundheitsschutz beizutragen, ja.
Ja, vielleicht ist es passend, dass an dem Punkt zusammenzufassen. Nicht alles, was wir besprochen haben, ist nur negativ. Das haben wir festgestellt. Klimaanpassung ist in erster Linie Gesundheitsschutz. Ich glaube, das habt ihr sehr gut dargestellt und das müssen wir auch einfach ernst nehmen. Aber bei aller Kritik gibt es auch Chancen, beispielsweise, dass wir einfach früher in die Outdoor-Saison starten können und sich dadurch auch neue Trainingsrhythmen entwickeln. Mit mehr Pausen oder anderen Tageszeiten, die besser zu den Temperaturen passen. Ob sich das alles so einfach umsetzen lässt, ja, das wird sich zeigen. Aber klar ist, wenn wir heute vorausschauend handeln, können wir viele Potenziale nutzen. Ja, an dieser Stelle vielen Dank, Susanna und Marco, für eure Zeit, eure Perspektiven und auch den spannenden Austausch. Ich freue mich schon drauf, in Zukunft noch weitere Themen mit euch zu beleuchten. Ganz gleich wann und in welchem Rahmen.